Kinohelden, der Podcast. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tietje Münder.
Mit einer weiteren Folge der Kilohelden und heute ein ganz besonderer Gast oder sollte man sagen Gästin bei uns, Ilka Grunewold. Sie ist Moderatorin, Trainerin, Sängerin und ambitionierte Sportlerin. Herzlich willkommen, Ilka.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Hallo, und Sören ist natürlich auch mit am Start, dich wollen wir nicht vergessen.
Nein.
Aber es heißt ja Ladies First, insofern, ich glaube, das siehst du mir nach.
Und warum bin ich denn nicht zuerst? Ich habe auch einen sehr weiblichen Anteil.
Und ich habe einen sehr männlichen. Jetzt hast du ein Problem.
Ja. Gut, aber okay. Ilka hat natürlich die angenehmere
dieser Folge euch beiden und ich bin raus.
Ilka hat natürlich die angenehmere Stimme und deswegen ist das für mich okay, dass du zwischen uns beiden männlichen Stimmen eine angenehme weibliche Stimme mit reinnimmst. Wobei ich ja nochmal betonen möchte, ihr Ansatzpunkt, warum wir Ilka hier haben, ist ja, sie hat Sport studiert und sie ist, wie lange kennen wir uns? 20 Jahre?
Mindestens.
Ich habe dich noch nie mit einer anderen Figur gesehen, nicht ein Gramm verändert. Und das ist eigentlich ja der spannende Part, weswegen du auch hier bist. Wie lange kennst du Ilka schon, Tietje?
Wie lange kennen wir? Ungefähr auch so, oder?
Ja, auch seit 2006, 2007 oder so, ja.
Ja, kommt hin. Ja.
Du warst auf einmal irgendwie da, ne? Also.
Ja, ich bin ja aus Ostfriesland und ich bin nach dem Abitur 2005 nach Hamburg gekommen.
Ah, ach, du bist noch so jung.
Ich bin noch so jung, ja, ich weiß, ich sehe alt aus.
Nein, um Gottes Willen, so meinte ich das
natürlich
nicht.
Darum ist es ein reines Audioformat.
Ja, da haben wir uns bewusst für entschieden.
Ja, genau. Nein, du bist ja, wir kennen uns ja von diversen Veranstaltungen. Mhm. Ich kann noch gar nicht sagen, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Es gibt ja in Hamburg, wo wir alle wohnen, immer wieder irgendwelche Veranstaltungen, unter anderem von dir, organisiert ja, lieber Sören,
manchmal,
Movie
ja.
Meets Media. Mhm. Kann sein, dass wir uns sogar da mal kennengelernt haben. Oder bei einer Musical-Premiere, wo wir uns ja auch immer wieder treffen.
Ja, wir können ja einfach mal behaupten, wir haben uns über Sören kennengelernt. Das passt ja super.
Das ist eigentlich die schönste Geschichte.
Ja, also ich war auch oft in Berlin bei der Movie Meets Media, denn das war mal großartig. Das war parallel zu IFA und dann habe ich auf der IFA moderiert und abends war ich bei deiner Veranstaltung. Aber das ist auch schon wieder 10, 15 Jahre her.
Liebe Ilka, ja. Das war nicht die Movie Meets Media.
Was war das denn dann? Ach, Music.
Genau.
Media.
Das war die Music Meets Media. Die haben wir nämlich auch mal gemacht.
Ja, stimmt.
Die Music Meets Media war ja immer zur Berlinale. Und zu IFA haben wir, weil damals aus Köln die Popcom nach Berlin gezogen ist, ist die in September reingegangen. Dann haben wir es anlässlich der Popcom gemacht. Die war dann irgendwann weg. Da war Berlin Music Week. Dann haben wir es anlässlich der Berlin Music Week gemacht. Die war dann auch irgendwann weg. Und dann haben wir es anlässlich die IFA gemacht.
Okay. Ich bin froh, dass das nicht mehr zwischen uns steht und wir das geklärt haben. Also du moderierst Firmen-Events, du moderierst Galas, du bist da sehr geschäftig unterwegs, vor allem in Bereichen, was ich gelesen habe, KI, Automobile, Finanzen.
Alles, was so Männer dominiert ist, ja.
Das war die männliche Seite an dir?
Also ich weiß immer, bei Anfragen heißt es immer, Frau Grunewold, Sie wissen ja, 80% Männer im Publikum, kommen Sie damit klar und so? Dann sage ich, da fühle ich mich wohl. Also wirklich, ich fühle mich da wohl. Ich möchte jetzt keine Modenschau moderieren oder irgendwie Schmuck im Teleshopping präsentieren. Ich finde das eigentlich cool. Ich finde, ihr seid doch tolle Menschen.
Oh. Naja, also du
also
hast
ihr Männer.
Danke. Die Männer.
Ja. Die Männer. Danke für dieses Kompliment, wobei ich dir natürlich das auch zurückgeben möchte. Ich meine, als Mann hört man dir auch gerne zu, weil ja, wir Männer sind ja sehr optisch orientiert und wenn man dich sieht, dann möchte man ja gar nicht von dir weggucken.
Ah, oh, das ist aber jetzt ein Kompliment. Am Anfang haben wir noch gesagt, wir haben bewusst dieses Audioformat gewählt und jetzt sehen wir alle aus wie eine Prinzessin.
Also wenn du uns noch ein Foto schickst, dann mal sehen, vielleicht können wir das ja in der Caption dann.
Ich denke, wir machen einfach gleich noch ein Foto fürs Posting, um das dann auch zu zeigen, wie attraktiv diese junge Dame ist.
Ihr. Aber nicht nur das moderierst du moderierst zum Beispiel auch bei Welt, da habe ich dich schon ein paar Mal gesehen bei irgendwelchen Schalten, du bist also auch Katastrophenexpertin eigentlich.
Ja.
Und was war denn so da dein spannendster Einsatz, den du
hattest? Ja, der spannendste Einsatz war in den Niederlanden, da war ein Frachtschiff mit Elektrofahrzeugen und es brannte und man hatte Bedenken, dass dieser Frachter untergeht und das Wattenmeer schädigt in der Nordsee. Und das ist ja meine Heimat aus Friesland. Das ist ja dann direkt vor der Haustür meiner Eltern. Mhm. Und da hieß es, Ilka, wir müssen jetzt in die Niederlande fahren. Komm schnell Richtung Bremen, ab ins Auto und Richtung Niederlande.
Das heißt, du kriegst dann morgens einen Anruf, Ilka, wir brauchen dich da und okay.
Meistens um 7 Uhr, wenn man schon weiß, was passiert ist. Wenn es aber um 13 Uhr passiert, heißt es, komm um 14 Uhr sofort her. Wir machen noch Schalten um 18, 19 und 20 Uhr oder so. Und dann ist der Tag auch rum. Und dann hieß es, geh mal von 2 Tagen aus. So, ich zwei Unterhosen mitgenommen, Rucksack und so. Und am Ende waren wir irgendwie 8-9 Tage da.
Boah.
Und mussten ständig neue Hotels buchen, weil es hieß, wir brauchen euch morgen auch noch. Auch könnt ihr noch einen Tag? Und irgendwann musste ich dann zurück nach Hamburg, weil Liz Marlowe kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Die Designerin hier aus Hamburg.
Ja, den Namen habe ich schon gehört.
Ja, ich glaube, sie spricht sich Marlowe aus, Französisch. Und sie hatte eine Modenschau und da habe ich ausnahmsweise mal eine Modenschau moderiert.
und ich dachte schon, du sagst, du bist mitgelaufen.
Nein, sie hatte noch
ein paar Unterhosen für dich dann im Repertoire und da konntest du länger bleiben.
Nein, aber da habe ich dann gesagt, komm, da muss ich professionell sein. Ja. Ich kann ja da jetzt nicht absagen, ich muss wieder zurück. Und dann hat ein Kollege in den Niederlanden übernommen.
Ich verstehe.
Das finde ich gut, weil da hat mir eben Herr Kotsch schon drüber gesprochen. Du bist der alte Garde, wenn du einen Job zusagst, dann bist du da.
Richtig, richtig.
Punkt.
Ja. Wenngleich Fernsehen natürlich Fame bedeutet, ne?
Absolut. Ja, aber das sind natürlich alles keine Bereiche, die ja letztlich auch nichts mit unserem Thema bei Kilohelden zu tun haben. Wo wir jetzt aber dazu kommen, ist, dass dieser ganze Kreis wird sich noch schließen. Also ihr werdet es merken. Du bist ja auch Trainerin.
Ja.
Was trainierst du?
Ja, ich bin auf Kreuzfahrtschiffen als Edutainer im Einsatz. Was ist ein Edutainer? Kommt so ein bisschen von Entertainment und Education, Lehren. Und da bin ich auf AIDA und auf Hapag-Lloyd Cruises Schiffen unterwegs und mache Faszientraining. Da hatten wir ja auch schon mal eine schöne Schnittstelle, wo ich dich mit Faszientraining überhäuft habe und ganz viele tolle Rollen dir gegeben habe für deine Faszien.
Ich ja im Theater nicht kriege, aber immerhin dann von Ilka.
Ja, genau. Und da coache ich alle, die Interesse haben, mehr aus ihrem Leben zu machen, sportlich zu werden, so wie ihr beide auch sportlich aktiv seid und einfach zu motivieren. Da halte ich auch Vorträge zum Jakobsweg, zum Ironman, den ich zweimal in Hamburg gefinisht habe, zur Alpenüberquerung. Und da lebe ich das aus. Hier an Land in Deutschland bin ich nicht als reine Personal Trainerin tätig, weil mir einfach die Zeit fehlt. Aber ich versuche natürlich das Wissen vom Sportstudium irgendwie noch weiterzugeben, unter anderem in Podcasts wie diesen und auf Kreuzfahrtschiffen.
Du hast also Sport studiert, haben wir jetzt schon gehört im Satz, hier in Hamburg, richtig?
Ja, und da möchte ich gerne noch eine Überraschung hier verkünden.
Oha. Oh.
Das wissen die Hörerinnen und Hörer nicht. Es gibt ja bei dem Intro eine ganz tolle Sprecherin.
Ja.
Das ist die Nadine Schreier.
Richtig.
Und mit ihr zusammen habe ich Sport studiert.
Nein,
ehrlich. Eigentlich hätten wir sie auch einladen müssen.
Dann einen lieben Gruß an Nadine.
Ja, sie hat Musik und Sport studiert und ich habe Amerikanistik und Sport studiert. Und in Sport haben wir uns getroffen.
Wow. Mhm. Aber Amerikanistik, also das ist...
Sprachwissenschaften, ja. Nichts Besonderes.
Naja, aber das hat jetzt ja auch nicht so wirklich mit deinem aktuellen Beruf zu tun. Also weil du singst ja auch und da singst du ja Deutsch.
Das stimmt, aber damals habe ich noch nicht gesungen. Ich bin 2023 erst mit der Schlagermusik angefangen und zuvor habe ich ja nur in Anführungsstrichen moderiert und gecoacht und ich habe halt ganz oft auch englische Anfragen und habe leider in der Schule das noch nicht erkannt und habe schnell Englisch abgewählt und Lateinleistungskurs gehabt und habe dann
mal so einen Vortrag
überlegt,
auf
ich muss Englisch. Ja, genau, aber es ist nie gewünscht und dann musste ich einfach mal mein Englisch, habe ich mir selber so auf die Fahne geschrieben, verbessern und dachte, das Einfachste ist, wenn du jetzt nochmal an die Uni gehst und irgendwie mit Leuten auch zusammenarbeitest, die im Ausland waren und Dozenten, die vielleicht Native sind. Ja, und dann habe ich das mit Sport verbunden und habe das nebenbei, neben dem Job gemacht und das ging ganz gut. Und Nadine hat es auch neben dem Job gemacht, die war auch immer voll als Sprecherin und Darstellerin aktiv.
Also man könnte sagen, du lebst Veränderung.
Kann man sagen, oder Erweiterung. Durch die Schlagermusik, das ist ja meine Erweiterung, ich gebe ja nichts auf. Ich liebe die Moderation, ich möchte nichts aufgeben. Das ist immer nur eine Erweiterung und früher hat man gesagt, das fand ich auch mal ganz interessant, Ilka, konzentriere dich auf eine Sache. Mach eine Sache und die richtig.
Das finde ich, ja, Entschuldigung.
Wir hatten da, glaube ich, auch schon mal bei Facebook eine Diskussion. Und dann hat früher mein Management, Benjamin Alborn, kennst du vielleicht auch noch von früher, der hat dann gesagt, Ilka, mach mal nur Moderation, hör auf mit Gesang und so, weil ich direkt nach der Musiktheaterausbildung eben auch gesungen habe und so nach dem Abitur. Mach nur Moderation und versuch das mit Sport zu verbinden. Das funktioniert auch sehr gut, weil viele Firmen wie die Commerzbank oft sportliche Themen bei ihrem Kongress haben und sagen, ach, dann nehmen wir die Ilka, weil die kommt ja vom Sport. Das hat mir sehr viel Jobs auch gegeben oder bereitet. Nur, ich habe mich dann so ein bisschen eingeengt gefühlt. Ich bin seinem Ratschlag gefolgt. Und irgendwann habe ich dann in der Pandemie festgestellt, nur ihr seid mir alle egal, ich mache jetzt das, was ich will. Mhm. Und dann habe ich halt auch gemerkt, gerade in der Pandemie, wenn du nicht nur dich auf ein Thema, Automobilmoderation beispielsweise, fokussierst, das rettet dir den Arsch. Weil du nämlich von dem einen zum anderen mal greifen kannst und sagen kannst, okay, ich kann gerade nicht auf der Bühne stehen, aber ich kann streamen. Ich kann als Sprecherin arbeiten. Ich kann digital coachen. Und es hat mir halt oft wirklich den Arsch gerettet in den letzten 20 Jahren, dass ich so breit aufgestellt bin. So, und wenn man wirklich sagt bei einer Medizinveranstaltung, ja, Frau Grunewald, das bisschen Sportmedizin, was Sie können, dann sage ich, ja, dann nehmen Sie eine Fachredakteurin, die ist vielleicht keine Entertainerin, ist aber fachlich tiefer drin. Ich sage aber aus meiner Sicht, nach 20 Jahren, ich habe noch nie eine Veranstaltung gehabt, wo das Wissen fehlte. Weil einfach Veranstaltungen auch von Unterhaltung leben und nicht nur von Tiefgehen. Und wenn wir tief gehen in einer Podiumsdiskussion, gehen meine Diskutantinnen und Diskutanten tief und ich stelle nur die passende Frage.
So, absolut
und,
richtig.
Ja, und deshalb, ich bin heute so breit aufgestellt, Titi ist auch breit aufgestellt und ich lebe das total und ich finde das so toll.
Darf ich anmerken, beruflich, weil er ist körperlich nicht mehr breit aufgestellt.
Naja, schon noch breit genug, aber...
Also bei den Schultern, ja.
Och. Ich finde das total schön. Gestern auch im Tippi kam dann eine an, oh, ich höre immer deine Musik. Manchmal kommen Leute an, ja, du motivierst mich immer Marathon zu laufen und so. Und ja, da kann ich nicht nur einen Titel mir geben und sagen, Moderatorin Ilka Grunewald, ich bin einfach breiter aufgestellt, aber guckt euch heute um. Tijen und wie sie alle heißen, das sind nicht nur einfach Frauen mit einer, ich sag mal, mit einem Wort, wie man die Frau beschreiben kann, was sie beruflich macht, sondern die haben dann immer eine ganze Kette daran. Bestseller-Autoren, so wie du auch, Sören, du bist Bestseller. Kann man so sagen, ne? Ja, Bestseller-Autor.
Bin ich schon Bestseller?
Das kannst du dir mittlerweile selber, du bist vielleicht nicht Spiegel-Bestseller, aber du bist einfach ein Bestseller, komm, oder?
Naja.
Das ist ja nicht geschützt.
Ist das nicht geschützt?
Nee. Nein, ich finde, nur Spiegel-Bestseller ist geschützt.
Ja, Spiegel-Bestseller ist geschützt, aber ich meine, mal gesehen zu haben, also wenn du nicht Spiegel-Bestseller bist, wofür du ja gelistet sein musst oder mal gelistet gewesen sein musst, redet man im Allgemeinen davon ab 100.000 verkauften Büchern.
Jawohl.
Wobei das bezieht sich natürlich immer auf das Genre, das ist nicht ganz richtig, weil du bist auch ein Spiegel-Bestseller schon, wenn du ein kleines Genre hast.
Ja, ich
sag
ja jetzt nicht bei Spiegel, abgesehen von Spiegel.
Ach so, okay, gut. Ja, gut, also
bei wir sind auf dem Weg dahin, komm.
Ja, also mein bestes Ranking jetzt bei Amazon. Amazon hat ja auch so ein Bestseller-Ranking. Ja. Und so 2 Tage nach der VÖ war ich auf Platz 2500.
Von allen.
Klingt jetzt so wahnsinnig viel noch. Ich habe einen Vergleichswert, das ist mein erstes Buch, das stand auf Platz 1.183.000.
Okay. So, ich sag also, ja, wir sind auf dem besten Weg.
Aber ich muss gestehen, ich war schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich darf mich offiziell eigentlich so schimpfen. Ja.
Und ich habe das Buch und das Hörbuch. Und das Hörbuch und eine Unterschrift.
Und eine Unterschrift.
Und ich darf mit dir sprechen, mein lieber Titel.
Hey, sei froh, dass ich hier bin.
Ja,
nein, Quatsch. Aber, entschuldige.
Nee, alles gut. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das ist ein kleines Problem, finde ich, was wir hier in Deutschland haben, dass du immer in Schubladen gepackt wirst.
Genau.
Also du bist entweder Schlagersängerin, du bist Moderatorin oder bist Sportlerin. Ich meine, du bist auch als Sportlerin, ich versuche den Dreh wieder zu unserem Thema zu kriegen, unglaublich erfolgreich. Ich sehe von dir immer die Postings, wo ich denke, wann macht die das, ne? Und wie macht die das? Läuft man mal eben so nebenbei so ein Marathon mit, moderiert nebenbei und singt dabei noch. So,
Also
wirklich ein Multitalent. Aber wie du ja eben auch Tietje gefragt hattest, es ist schwierig, dass die Leute das sehen und sagen, okay, da kann jemand mehr als nur eine Sache.
Ja, und ich finde es auch wichtig, dass man als Person selbst weiß, was kann ich denn wie gut und was kann ich nicht. Ich kann auch ganz viele Dinge im Leben nicht, die total normal sind für andere, wie kochen oder so. Kann ich einfach
Kannst du nicht kochen?
Nö, aber ich habe einen Mann, der sehr gut kocht. Insofern,
ist so. Okay.
Das kann man outsourcen. Und dann habe ich wieder Zeit fürs Laufen. Der kocht eine Stunde und ich renne um die Alster.
Ich finde es aber auch halt total
Und ihr habt beide
toll.
Was davon, ne? Ja, genau. Weil er hat eine schlanke Frau.
Zum Beispiel.
Ja. Ich finde es aber auch total toll, irgendwie Dinge auszuprobieren und auch mit Dingen zu scheitern. Also ich habe auch immer mal wieder Sachen probiert. Ich musste ja mal zu Let's Dance. Ich habe Tanzen ja immer gehasst. Da habe ich gedacht, na gut, mal ran an den Speck. Ich probiere es mal.
Mhm.
Und ich bin gescheitert und weiß, Tanzen ist wirklich nicht mein Ding.
Wobei
du
Tanzen...
Du bist doch nicht gescheitert.
Ich bin in der zweiten Sendung. In der ersten ist Gülcan Kamps rausgeflogen, in der zweiten bin ich dann rausgeflogen.
Ja, aber ist das Scheitern? Ich würde das nicht als Scheitern sehen.
Ja, ich bin insofern gescheitert, als dass ich mit der Erwartung oder mit dem Ziel rangegangen bin, Tanzen lieben zu lernen. Und das ist mir nicht gelungen. Da bin ich gescheitert.
Okay, gut.
Also es ging dir nicht um die Anrufe. Das war jetzt erstmal egal.
Nicht. Das war mir völlig egal. Ich wusste ja, dass ich als der lustige Dicke engagiert war, damals auch mit 180 Kilo. Insofern, das war ja völlig in Ordnung, dass ich da natürlich nicht gewinne. Das war ja auch nie das erklärte Ziel.
Aber hast du denn jetzt nochmal versucht zu tanzen, jetzt wo du so viel weniger wiegst?
Ja, und es macht mir immer noch keinen Spaß.
Echt nicht?
Nee.
Nee? Hast du nicht, wenn Musik kommt, dass du automatisch so in die Bewegung reinkommst?
Das beschränkt sich auf die Füße und Hände.
Aber das ist ja auch schon ein bisschen tanzen.
Ja. Extremitäten tanzen.
Ja. Also, wobei Tanzen ist ja wunderbar, weil es so unglaublich viel Kalorien verbraucht und deswegen perfekt sich eignet, um zu seiner Wunschfigur zu kommen.
Aber man soll sich ja immer den Sport aussuchen, der einem Spaß macht.
Da hast du vollkommen recht.
Tanzen ist auch Emotion.
Emotion.
Das ist beim Laufen nicht so. Da gibt's natürlich Glückshormone, die frei werden und man fühlt sich gut. Aber dieses wirkliche mit dem Herz dabei sein und dass man was fühlt, das ist Tanzen. Und oh, das hat Tätchen nicht erreicht, sagst du.
Training habe ich aber auch Emotion.
Echt? Ach so, okay. Okay. Ich glaube, da mache ich noch was falsch.
Wir gehen mal wieder zusammen trainieren. Was ich sagen wollte, du hast ja vorhin schon drüber über das Rollentraining gesprochen und ich erlebe dich immer als irrsinnig hilfsbereiten Menschen. Du bist immer sofort da und man hat eine Frage an dich und du kümmerst dich sofort und setzt alle Hebel in Bewegung, um die richtigen Verbindungen herzustellen.
Ja.
Und was ich toll finde, ist, dass du eben so breit aufgestellt bist und ich finde ja auch, dass man sich nicht beschränken sollte auf eine Sache. Ich habe ja auch da immer, oder ich bekomme immer wieder diese Fragen, ja, was machst du denn lieber? Singen oder spielen oder moderieren oder was weiß ich. Und dann denke ich so, ja, aber es ist ja wie ein Buffet. Ich kann mich ja auch nicht entscheiden und sagen, okay, ich mag jetzt Äpfel lieber als Salami oder was weiß ich. Gut, in dem Fall wüsste ich genau, was ich lieber mag. Aber das finde ich ja schön.
Es wäre ja mal interessant, wenn du dann die Salami einfach auf den Apfel packst, ne?
Diese Geschmacksrichtung.
Hast du es da beides? Dann können wir es gleich mal probieren hier im Feldversuch.
Nein. Apfel habe ich da, aber Salami nicht.
Okay. Ja.
Aber du bist ambitionierte Sportlerin. Ja. Und jetzt schlagen wir mal den Bogen dahin, warum du überhaupt hier bist. Was hast du mit Kilohelden zu tun? Du warst in deinem Leben nie dick. Du hast nie irgendwie Übergewicht gehabt, ein Kilo zu viel oder sowas. Vertrittst du die Ansicht, das ist eine genetische Sache oder hast du von vornherein gelernt, dich richtig zu ernähren, dich genug zu bewegen? Wie ist das in deiner Familie? Schlägst du aus der Art oder kommst du nach deinen Eltern? Sind alle so in Shape wie du in deiner Familie?
Nein, ich würde behaupten, meine Familie ist übergewichtig.
Ja.
Und ich habe ja auch dein Buch gelesen, können wir Werbung machen, auch für dein Buch, Tätje.
Du meinst das Bestsellerbuch?
Ja, das Bestsellerbuch. Magst du den Titel nochmal sagen?
Natürlich, Halbfettzeit.
Halbfettzeit. Und ich weiß ja auch deine Geschichte, warum du zu Schokolade gegriffen hast als Kind und dass das auch was mit einem Geschwisterchen zu tun hat. Und ich habe auch einen Bruder und der ist eigentlich immer schon übergewichtig gewesen.
Jünger oder älter?
Der ist älter, der ist 3 Jahre älter und man erkennt natürlich als junger Mensch nicht die Zusammenhänge und man hinterfragt das nicht. Wir haben beide immer gut gegessen und haben auch Fastfood alles gekriegt als Kind. Also nicht immer nur gesund, wir haben alles gehabt. Und meine Eltern, die sind halt typische Ostfriesen, die trinken halt gern Schnaps und so. Und die wissen, Alkohol ist halt das Schlimmste. Weil der Körper als erstes dann nicht an die Schokolade, die Tätchen mal gegessen hat, rangeht, sondern erstmal den Alkohol verarbeiten muss. Und die Schokolade, die setzt sich dann erstmal schön ab. An der Hüfte oder am Bauch, je nachdem, welches Geschlecht man ist. Und meine Eltern waren immer dadurch, dass sie gerne feiern. Die sind keine Alkoholiker, würde nicht falsch verstehen, ja. Aber dadurch, dass sie gerne feiern in Ostfriesland, so ein bisschen auch wie in Irland, wo man auch Schnaps trinkt und so. Und mein Vater liebt Underberg. Und wenn er auf dem Kreuzfahrtschiff ist, gibt's am Ende auf dem ganzen Kreuzfahrtschiff keinen Underberg mehr.
Also der liebt kann, Underberg?
Ja, da das kann er so richtig 5 Stück hintereinander weg. Das ist richtig krass, ja.
Warum nicht?
Und
weil er nicht schmeckt.
Oh, gut.
Und die sind
nach dem dritten wird's okay.
Jedenfalls war meine Familie schon immer kräftig. Und das hatte zur Folge, dass man mir als Kind schon immer gesagt hat, du wirst auch dick. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu deinem Buch. Also was das psychisch mit jemandem macht.
Ja.
Was ist passiert? Ich war so in einer dritten Klasse. Wir mussten auf die Waage. Und früher war das ganze Schulsystem, es war alles noch anders. Und auch Lehrer haben Sprüche gebracht, die darfst du heute nicht mehr bringen. Dann bist du deinen Job los, ja. Und auf frauenfeindliche Dinge in der Schulzeit. Man hat alles erlebt und es war normal damals. Das wurde nicht hinterfragt, ja. Und dann, ich glaube, ich habe 33 Kilo gewogen oder so. Und dann hieß es von meiner Biologielehrerin, du hast 3 Kilo Übergewicht. Das hat man mir so in der dritten Klasse so einfach ins Gesicht gesagt. Das habe ich dann nicht bewusst so reflektiert wahrgenommen wie als erwachsener Mensch, aber das habe ich erstmal abgespeichert. Dann kam meine Tante an, du hast bald genauso einen dicken Arsch wie alle in der Familie. Das hatte irgendwann zur Folge, dass ich durch verschiedene Umstände, meine beste Freundin war schlank, mich runtergehungert habe.
Ja.
Bis zur Magersucht. Aber nur bis. Also meine Eltern haben es früh genug erkannt und haben mich dann im Urlaub gezwungen, jeden Tag isst du eine Pizza. Ansonsten brauchst du nichts essen, aber du isst ja einfach jeden Tag eine Pizza hier im Urlaub. Und dann wissen wir, na, wir müssen jetzt nicht zum Arzt. Die Alternative war, wir gehen mit dir zum Arzt. Und ich war zwar nicht richtig magersüchtig, das war ich nie, aber man sah mir halt an, im Verhältnis zur Familie, okay, da stimmt was nicht. Mhm. So, und da war ich im Teenageralter, so 12 Jahre, so wo das bei Mädchen auch losgeht, wo man ein bisschen aufpassen muss, so 12, 13, ne? So. Und da habe ich dann mit der Größe, die ich heute habe, 10 Kilo, 13 Kilo weniger gewogen und das sah dann schon immer drahtig aus. Ich war den ganzen Tag in der Tanzschule und habe halt dann junge, dünne Frauen mir als Vorbild auch genommen, so wie man das halt auch immer hört.
Wie groß bist du?
1,64. So, und 42 ist jetzt nicht, dass man in die Klinik muss, 42, 43 Kilo, wenn man noch so jung ist, aber es ist schon arg wenig, wenn man auch weiß, dass Papa 110 wiegt. Mein Papa wiegt 110. Also die Verhältnisse stimmten dann einfach nicht mehr.
Wie groß ist dein Vater?
Der ist 1,90 Meter.
Okay.
Oder 1,95 Meter. Der ist recht groß, ja. Und so fing das dann alles an. Und dann hatte ich natürlich irgendwann mit 16 so ein Gewicht, was ich auch heute habe. Und das habe ich dann auch wirklich gehalten. Aber ich habe davor durch verschiedene Umstände schon, ich sag mal so, psychisch einen abgekriegt. Und zu mir hat mal ein Arzt gesagt in der Hafen City, ich habe mal in der Hafen City gelebt, der hat mich für mein Sportstudium untersucht und ja, er hat gesagt, dieses Knochige, was man manchmal hat, so unterhalb der Schulter und so, ja, das sind noch so Rückbleibsel von damals. Also daran sieht er bei Patienten, dass sie früher mal eine, ich sag mal, das war jetzt keine richtige Essstörung, aber Ansätze einer Essstörung hatten. Ich habe zum Beispiel nie den Finger in den Mund gesteckt. Das hätte ich nie gemacht. Ich habe einfach nur diszipliniert, konzentriert, nicht gegessen. Habe einfach verzichtet, weil ich dachte, ich werde dick. So war das bei mir. Bei dir ist es eine ganz andere Geschichte, Tätje, weiß ja, ich, aber ja, ich glaube, dadurch, dass ich dann auch in der Schule ehrgeizig war, mein Bruder war dann immer so im Schatten. Der wollte nie auf die Bühne, der ist Entwickler, der sitzt lieber im Büro und entwickelt und hat ganz andere Interessen. Das heißt, das Berufliche war nicht die Konkurrenz. Also, dass man sagt, hier, die wird da gefeiert, wenn sie da auf der Bühne steht. Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dieses, oh, sie schreibt gute Noten, sie ist schlank, er ist es nicht. Das führt dazu so ein bisschen wie bei dir, dass dann unbewusst so eine Fresssucht entsteht. Und wenn man dann noch viel am Computer zockt, dann wird man dick.
Wobei, was ich bei dir raushöre, dein Bruder hat sich im Prinzip einfach nur der Familie angepasst, weil der wird ja wahrscheinlich genau das Gleiche gehört haben. Du bist übergewichtig, du wirst bald so fett sein wie und so weiter. Und hat sich in Anführungsstrichen seinem Schicksal ergeben. Und das ist ja, was du gerade beschreibst, ist ja das umgekehrte Traumata. Du hast ein Traumata bekommen und hast deswegen alles getan, um nicht diesem Bild zu entsprechen.
Ja.
Und andere Menschen, die so ein Traumata kriegen, sich ihren Schicksal ergeben und dann sagen, okay, dann bin ich halt dick, dann bleibe ich dick, das ist dann halt so und dann tut man halt nichts dagegen.
Ja, ich glaube, ein großes Problem ist auch, und ich hoffe, das machst, ihr habt ja nicht zwei, doch, du hast zwei Kinder, Sören, oder?
Ja, ich habe
zwei. Du hast zwei Kinder, aber du hast ein Kind.
Genau.
Ich hoffe, das habt ihr nie so gemacht, das hat man aber früher auch so gemacht, dass man vergleicht.
Nein.
Und sagt, guck dir deine Schwester an, guck dir deine Schwester an, die ist schlank, so, und das ist halt auch nicht gut. Und das hat man früher auch so gemacht, in Anführungsstrichen. Und das darf man, wenn man zwei Kinder hat, auch nicht machen. Immer diese Vergleiche, weil das setzt dir auch im Unterbewusstsein unter einen gewissen Druck.
Nee, das machen die Kinder aber teilweise schon von alleine, kann ich dir sagen, dass sie sich vergleichen wollen, ne? Und ich dann immer zu meiner Tochter auch sage, nein, du bist nicht wie dein Bruder, weil du hast ja keinen Pyjaman. Also. Also da ist schon der erste Unterschied.
Ja.
Also ihr müsst nicht gleich sein, ihr sollt nicht gleich sein, ihr seid einfach unterschiedlich. Wobei bei meinen Kindern war das schon recht früh klar. Mein Sohn, kaum, dass er halbwegs gucken konnte, hellblau und blau. Und meine Tochter, kaum, dass sie gucken konnte, alles, was rosa ist. Also ganz Klischee, ganz Klischee.
Sehr gut. Ja, nur seitdem ich so 16, 17 bin, um die zur Frage zurückzukommen, habe ich diese Figur. Und wie schaffe ich das? Auch da hast du Beispiele gebracht. Ist es die gesunde Ernährung? Nein. Ich liebe Haribo, ich liebe Süßigkeiten. Ich trinke keinen Alkohol, das ist mein Vorteil. Mhm. Aber ich lebe und liebe für Süßigkeiten und versuche dann halt so eine Plus-Minus-Null-Nummer zu schaffen. Das heißt, ich mache mehr Bewegung als andere. Dafür kann ich mir aber auch einen Snickers jeden Tag gönnen beispielsweise. Mhm. Und ich verzichte nicht auf Süßigkeiten. Ich bin, glaube ich, auch zu einem Süßigkeiten-Junkie geworden, weil ich es mir als Jugendliche verboten habe. Also weil ich diese Disziplin mir antrainiert habe, habe ich heute, glaube ich, diesen Geschmacksnerv so trainiert, so, oh, Ilka-Süßigkeiten sind geil. Und ich nutze die auch.
Was ist denn Schokolade?
Wenn du weiße hast, ich mag nur die ungesunde. So weiße Rittersportnuss.
Die weiße ist ja richtig.
Oh, ja. Ich mag nicht die Dark Chocolate. Und es ist halt auch so, dass ich Süßigkeiten gerne auch nutze, um mir Energie zu geben, wenn ich abends noch am Rechner sitze und was schaffen will. Mhm. Und ganz oft ist es emotionales Essen. Ich habe keinen Hunger, aber denk, oh, ich habe ja nur Haribo da. Oh, ich gönn mir mal.
Aber es ist so lustig, dass ich meine, das sind ja natürlich auch bei mir Klischeebilder, die ich habe. Aber ich habe dich immer als sportliche, gesunde Frau wahrgenommen, die ja auch nicht altert. Und habe ich immer gedacht, so, die muss ja so irrsinnig diszipliniert sein. Das jetzt hier von dir zu hören, dass du auch so einer, Entschuldigung, Familie entspringst, die jetzt überhaupt nicht diesem Bild entspricht. Und mir dann jetzt erzählst, du magst weiße Schokolade, du isst Haribo, bist ein Süßigkeiten-Junkie. Das ist für mich die totale Überraschung. Hätte ich niemals gedacht. Und das sind natürlich auch Bilder von mir, die ich habe, wo ich ja früher als Kind auch immer dachte oder auch als Erwachsener ja immer noch dachte, ja, die Leute, die schlank sind, die haben ja auch gut reden, die waren ja ihr Leben lang schlank, aber dass sie auch was dafür tun müssen, schlank zu sein, das wollte mir nie in den Kopf. Nicht, dass ich jetzt die Schuld immer auf Gene geschoben hätte, aber ich dachte immer, das war bei dir nie Thema, aber wenn ich das jetzt höre, muss ich sagen, ist es auch ein bisschen beruhigend für mich.
Ja, wobei
du bist auch nur ein Mensch.
Wobei man natürlich aber auch raushören muss, also vielleicht magst du mal erzählen, Ilka, wie viele Stunden am Tag machst du Sport?
Am Tag ist es gar nicht so viel, so wie Tätchen, eine Stunde, Stunde 15.
Aber jeden Tag?
Nein, also wenn ich beruflich jetzt früh los muss und nachts zurückkomme.
Ich mache 2 Stunden Sport am Tag.
Aber wir kommen
man sieht's trotzdem nicht.
Ja, ich werde gleich aufklären, was für Sport und was bringt und was nichts bringt. Aber kommen wir erst zu Sörens Kommentar zurück. Wenn ich jetzt mal 1-2 Tage unterwegs bin und aufgrund von Proben und Job das nicht machen kann, so wie gestern, wobei gestern Morgen war ich doch noch im Stadtpark joggen, aber dann gehe ich auch schon mal nicht joggen oder mache keinen Sport. Ich habe aber auch Tage, da mache ich 2 Einheiten, dann gehe ich mittags schwimmen und abends um die Alster joggen. Das heißt, wir kommen in Summe, wenn ich in einer Ironman-Vorbereitung bin, das ist das höchste der Gefühle, sind wir bei 15 Stunden die Woche. Das ist das, was Tietje auch macht. Und
das
wenn ich jetzt nur für so
ein Ironman immer noch relativ wenig ist, ne? Völlig okay.
Nee, also ich glaube auch ein Thorsten Schröder, Tagesschausprecher, macht so 15 bis 18 Stunden die Woche. Und wenn ich jetzt in einer Marathonvorbereitung bin, weiß, so ist es Haspa-Marathon, ist es 3 Monate vorher, dann versuche ich so 5-6 Mal die Woche Sport zu machen und dann komme ich eher so auf 8 Stunden oder so. Ja.
Okay. Und dein hauptsächlicher Sport ist dann das Joggen oder?
Joggen und ich nenne das mal Fitness, dass ich irgendwie mir im Fitnessstudio Sachen handeln, Kurse, irgendwas schnappe. Ja. Mhm. Aber schwimmen bitte nicht. Also ich schwimme jetzt heute auch, aber nur, weil ich fit bleiben will und nicht, weil ich das so toll finde.
Nee, magst du kein Schwimmen?
Nö, ich finde es ein bisschen langweilig. Aber ich weiß, wenn ich irgendwann mal älter werde, Tietje hat ja gesagt, ich alter nicht, danke, dann wird mir das Schwimmen helfen, weil schwimmen kannst du halt immer.
Ja.
Also selbst mit 70 noch und 80. Die Knie machen vielleicht irgendwann nicht mehr mit. Aber das Schwimmen werde ich auch noch mit 75 können. Und deswegen möchte ich das beibehalten, dass ich eine gewisse Kondition und Grundfitness habe.
Das ist gut. Okay, wo du das gerade sagst, ich habe vorhin, als ich in der Innenstadt mittags war, habe ich bei meinem Currywurststand, ich habe mir heute eine Currywurst gegönnt, habe ich eine Frau kennengelernt, die mich dann angesprochen hatte und ich dachte, naja, wie alt ist die so, vielleicht 65 oder sowas. Ne? Und haben uns ein bisschen unterhalten, die ist 81 und geht noch jeden Tag golfen.
Mega.
Ja.
Oder?
Also, die sah so gut, also für, normal 81, die sah so fit und gut aus und die sagt, nein, viel Bewegung gehört dazu. Und Tietje, ich hatte dir das ja schon gesagt, ich war gestern auf einer Veranstaltung von der Pia Möller, die auf Sylt ärztlich tätig ist und da hat einer der Ärzte gesagt, belaste deinen Körper, sonst belastet er dich.
Sehr schöner Spruch.
Ja.
Mache ich mir als Wandtattoo ins Wohnzimmer.
Ja, ich dachte Tattoo auf die Stirn.
Da kann ich sie nicht lesen.
Doch, wenn du spiegelverkehrt machst, wenn du morgens aufstehst.
Ich muss dazu sagen, im Gesicht, ich habe eine lustige Anekdote, die ich vorhin erlebt habe. Meine Frau hat mir eigentlich schon vor einem halben Jahr einen Gutschein geschenkt für eine Thai-Massage.
Ja, wenn du nicht brauchst, ich nehme die gerne.
Nee, den habe ich ja heute eingelöst.
Genau,
habe ich ja heute Morgen dahin. Und es war auch total schön und entspannt und ich lag dann da und hatte mein Gesicht in dieser Aussparung. Und merkte plötzlich, wie mein Gesicht anschwoll.
Oh.
So, was denn jetzt los? Dann irgendwie, das war dann die Lymphe, die nicht abtransportiert wurde. Und ich sah aus wie so ein Schnabeltier, hatte also so eine unfassbar geschwollene Oberlippe. Weiß nicht, ob man das noch ein bisschen sehen kann. Und hatte hier so seitlich des Kinns jeweils so ein Taubheitsgefühl. Total merkwürdig. Jedenfalls hat es echt ein paar Stunden gedauert, bis sich das wieder zurückgebildet hat. Das nur so als kurze Anekdote. Oh. Und ich habe dann meine Frau angerufen und dann gefacetimed und gesagt, guck mal, wie ich aussehe, tolles Geschenk, Dankeschön. Nee, aber es hat in der Tat gut getan. Aber die Frau bei der Massage meinte nur, nein, das ist völlig normal, machen Sie sich keine Sorgen. Aber nur so viel. Okay. Zu Gesicht, wo wir gerade über Stirn sprechen, das fiel mir gerade ein. Okay.
Wir müssen aber noch über was anderes sprechen. Warum trainierst du 2 Stunden und ich 1 Stunde?
Weil ich dann immer denke, wenn ich jetzt schon mal hier bin, also ich habe jetzt noch die und die Geräte vor mir und das möchte ich noch machen. Ich denke immer, bestimmte Bereiche meines Körpers sind traurig, wenn ich die auslasse. Und dann denke ich immer, okay, komm, ihr wollt ja auch noch dran kommen. Und dann mache ich dann meistens länger, als ich eigentlich geplant habe.
Was machst du denn genau?
Es ist meistens so, dass ich eine Dreiviertelstunde auf dem Crosstrainer bin und danach dann 1 Stunde Krafttraining mache. Und da mache ich dann halt Bizeps, Trizeps, meistens mache ich dann entweder Arme oder Beine oder ich mache eine Mischform. Alle, die dann irgendwie bei den ersten Trainingseinheiten zu kurz gekommen sind. Und das dann praktisch so in einem Dreier- bis Vierer-Turnus. Also einen Tag oder 2 Tage die Woche mache ich halt auch nur Crosstrainer, auf dem Crosstrainer 90 Minuten. Aber wie gesagt, 3/4 Stunde mal jeden Tag auf dem Crosstrainer und dann halt, ja, wie gesagt, Bizeps, Trizeps, Latzug, oder ich mache halt einen Leg Day, dass ich halt, ja, Beinbeuger, Beinstrecker, Adduktoren, Abduktoren, Sit-Ups, seitlich, wie heißt denn das?
Mit den Hanteln?
Auch mit Hanteln, ja.
Ja. Genau. Oberkörpertraining.
Weil du eben fragtest, warum 2 und du nur 1. Es ist ja ein offensichtlicher Unterschied. Wir beide müssen ja noch reduzieren. Du musst nur halten. Deswegen müssen wir ja auch mehr machen.
Ja, ich wollte aber auf was ganz anderes hinaus. 2 Stunden heißt ja nicht gleich, dass es dann mehr ist als das, was die andere Person in einer Stunde schafft. Und da möchte ich auch gerne noch eine Brücke schlagen zu all denen, die sagen, ja, ich mache jetzt mal 1 Stunde am Tag Yoga, was super ist, oder Pilates. Ansonsten sitze ich aber nur. Und dann gibt's eine andere Person, die sagt, oh, ich gehe morgens 1/2 Stunde spazieren mit dem Hund. Dann mache ich mittags noch eine Radtour zum Kunden. Oft hat die Person, die gar nicht zum Sport offiziell kommt, aber diese kleinen Einheiten hat mit dem Hund raus, dann vielleicht nochmal mit dem Rad zum Termin, mehr verbrannt und mehr Sport gemacht als die Person, die bewusst sagt, ich mache jeden Tag 1 Stunde Pilates oder 1 Stunde Crosstrainer. Das sieht man in der Gastronomie auch immer krass, wenn da junge Menschen hin und her rennen, die können gar nicht zunehmen. Die haben am Ende auch 10 Kilometer auf ihrer Apple Watch, wo andere extra für an die Alster fahren, so wie ich, und dann rumjoggen. Ja, das sind zwar nur 7, noch was um die Alster, aber ich laufe auch zu Hause los. Ich habe dann noch mal ein bisschen mehr auf der Uhr. Das muss einem auch immer bewusst sein, dass viele kleine Parameter helfen. Ich bin zum Beispiel heute bis ganz nach oben die Treppe hoch. Bist du auch die Treppe hier hoch? Manche nehmen den Fahrstuhl. Und das hilft halt auch, diese kleinen Elemente.
Und dann mit dem ganzen Equipment hier.
Ja, das heißt, jeder, der sagt, oh, ich schaffe das immer nicht mit Sport. Fang mit den kleinen Dingen an, geh die Treppe, das hilft auch.
Bin ich komplett bei dir. Ja. Ich gehe inzwischen auch nur noch die 5 Stockwerke zu Fuß. Außer wenn ich wirklich schwer beladen vom Einkaufen komme, dann gönne ich mir auch mal den Fahrstuhl, mach's nicht so wie Tete und verbinde es dann mit Krafttraining. Aber es ist tatsächlich auch meines Erachtens die kleinen Schritte, die es ausmachen. Also ich habe es ja in einer der Folgen schon mal erzählt, dass ich auch gucke, dass ich meine Termine in einer Entfernung mache, so wenn es ein Lunchtermin oder sowas ist oder Kaffee, dass es lächerlich wäre, mit dem Auto zu fahren, aber sag ich mal, schon so weit ist, dass es zu Fuß eine Strecke ist irgendwo. Einfach um ein bisschen Bewegung zu bekommen, so dass man irgendwie jeden Tag mindestens 10, 20 Minuten nochmal zu Fuß geht pro Strecke.
Und wenn ich dann ins Fitnessstudio fahre, fahre ich ja mit dem Rad. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich gehe zu Fuß, weil das bei mir in der Nähe ist.
Dann hast du ja auch nochmal was gemacht für deinen Körper. Diese 1/2 Stunde oder 25 Minuten, die ich auf dem Rad sitze, sind ungefähr 8 Kilometer, die ich fahre oder 7, die zähle ich nicht unter Sport.
Nee.
Andere würden vielleicht sagen, ja, ich fahre zum Fitnessstudio und zeichne die dann noch mit auf.
Nee.
Das ist dann mein kleines Warm-up und anstatt Crosstrainer mache ich Stairmaster und ich schwitze bei dem Stairmaster nach 15 Minuten so extrem, auf dem Laufband nicht. Aber dieser Stairmaster, der bringt mich immer so in Schwitzen und die Effektivität des Trainings wird ja nicht durch die Zeit definiert. Das heißt, nur weil ich lange was mache, heißt es nicht, dass ich besser werde. Ja, und wer wirklich langfristig was machen will und sich verbessern will oder abnehmen will, mehr abnehmen will, der muss natürlich Dinge im Training verändern. Wenn ich immer das gleiche Gewicht nehme, dann halte ich etwas, aber ich werde nicht besser. Sprich, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme und habe 5 Wochen nichts gemacht oder 4 Wochen, dann fange ich vielleicht bei den Hanteln mit 5 Kilo an, aber ich will auf jeden Fall wieder zu 7 oder 8 Kilo. Weil wenn ich immer nur die 5 nehme, das gilt auch für gerade für Menschen, die älter werden, hältst du natürlich eine gewisse Fitness, aber du wirst nie besser werden.
Das ist halt eben, der Körper braucht immer neue Reize. Und der Körper ist ja ein intelligentes Wesen. Das heißt, er schafft es ja auch, sich an Belastungen zu gewöhnen. Wenn ich halt immer die gleiche Intensität bei einer Übung nehme und das über Jahre, passiert, wie du schon sagst, überhaupt nichts. Und im Gegenteil, der Körper findet ja immer effizientere Wege, mit der Belastung umzugehen und verbraucht letztlich weniger. Das heißt, du musst immer neue Reize setzen.
Ja, und das kannst du idealerweise mit Krafttraining und nicht mit Ausdauer. Also Ausdauer natürlich auch, wenn ich sprinte
ist
und alles.
Ist auch wichtig.
Nur dann brauche ich wieder die Muskelkraft, damit ich überhaupt sprinten kann. Und ich bin immer ein Freund davon zu sagen, egal wofür ihr brennt da draußen, ob ihr golfen wollt, du hast gerade das Thema Golfen in den Raum geworfen, ob ihr Krafttraining mögt, sucht euch was, wo ihr Spaß dran habt, aber seid flexibel, macht nicht nur einen Sport. Zum Beispiel, wenn man golft, ist das auch sehr einseitig. Vielleicht nochmal Squash nebenbei spielen, zweimal im Monat oder so.
Aber ein bisschen Squash noch was anderes ist, also über 30 mit den Gelenken nicht mehr so wahnsinnig empfehlenswert.
Ja, dann nehmen wir halt, nehmen wir das Schwimmen. Komm, Schwimmen geht
Schwimmen
immer.
Schwimmen ist gut, ja.
Nehmen wir das Schwimmen als Belohnung in die Sauna. Das motiviert mich wieder zum Schwimmen, weil ich sage, danach kann ich dann in die Sauna gehen.
Echt? Das ist so meine Das wäre für Motivation. Mich der Grund, nicht ins Schwimmbad zu gehen, wenn ich danach in die Sauna muss.
Ja, du kannst ja auch die Sauna weglassen. Du kannst ja auch ins Eisbad. Oder zur Massage, zur Thai-Massage.
Und danach mit einem geschwollenen Gesicht wieder nach
Hause. Aber das ist eben ganz wichtig, dass man das weiß. Früher hat man in der Sportwissenschaft vor 20, 30 Jahren immer gesagt, so ein Marathonläufer, der läuft halt. Und je mehr er läuft, desto besser wird man. Heute ist man als Dozent ganz anders unterwegs. Man weiß, dass Regeneration essentieller geworden ist. Man braucht den Ruhetag. Man sollte nicht unbedingt 7 Tage die Woche Sport machen. Man braucht den Schlaf, der Schlaf kriegt auch einen immer höheren Stellenwert. Früher war es immer so, wer wenig geschlafen hat, hat man einen wirklich auf die Schulter hat man geklopft und gesagt, klasse, du tust was für die Wirtschaft, du bringst Deutschland voran. Heute dann sagt man, sag mal, schläfst du auch? Du solltest mal mehr schlafen, das ist ganz wichtig. So. Und Schlaf ist für die Regeneration sehr wichtig.
Und Superkompensation und Muskeln werden im Schlaf gebildet.
Genau, da wollte ich jetzt nochmal die
Entschuldigung,
ich
wollte die Pointe nicht klauen.
Nee, ach, das ist doch, wir sind doch ein Team, das ist doch super. Und zwar ist die Muskelkraft eben sowohl für eine Läuferin, für den Ausdauersport wichtig, als auch für die Tatsache, für alle, die abnehmen wollen, Muskeln verbrennen Fett. So, und beim Ausdauertraining habe ich natürlich noch so diesen Nachbrenneffekt, aber im Schlaf oder so verbrenne ich jetzt nicht so viel, wie wenn ich ordentlich Muskeln habe. Und Muskeln machen nicht dicke Beine. Frauen denken ja immer, ja,
ich... Das also ist entweder, auch immer wieder erstaunlich, also, dass Frauen dann immer sagen so, nee, Krafttraining mache ich nicht, ich werde nicht aussehen wie Schwarzenegger. Das wird nie passieren. Nie.
Und vor allen Dingen, wenn du es richtig angehst und 2-3 Mal die Woche Krafttraining machst, erst dann siehst du Erfolge. Einmal die Woche reicht nicht Krafttraining, du musst ja mindestens 2-3 Mal die Woche, sonst setzt du halt, wie du so schön auch sagst, zu wenig Reize. Und in der Regel ist es so, dass der Muskel sich so formt, dass es nicht nach mehr aussieht bei einer Frau.
Und vor allem, es kommt ja nicht über Nacht, dass man nächsten Morgen aufwacht und dann aussieht plötzlich wie Arnold.
Also brauchst du mindestens 6 bis 8 Wochen, damit man irgendwas sieht.
Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, also ich hatte mal zu meiner wilden Zeit eine Freundin, die hat sehr stark Bodybuilding gemacht. Die kam optisch schon sehr dicht an Arnold Schwarzenegger an. Die hat ein breiteres Kreuz gehabt als ich.
Aber Kreuz ist ja nicht, das sind ja nicht dicke Beine. Ich habe ja von dicken Beinen gesprochen.
Ja gut, okay, ich bin jetzt nur auf Arnold Schwarzenegger eingegangen, nicht auf die Beine. Nein, die Beine waren gut. Okay. Ja. Also für meine Optik.
Die Beine waren gut, dickes Kreuz, breites Kreuz. Wir haben über so viele tolle Dinge gesprochen und sprechen auch noch weiter. Nur, da wir jetzt schon bei 38 Minuten fast sind, würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Wir sind immer bei etwa einer halben Stunde und sprechen in der nächsten Folge weiter. Und ich habe einige interessante Fragen an Ilka, die sie mir noch zu beantworten hat. Sie guckt mich schon mit großen Augen an. Insofern, für heute war es das erstmal mit den Kilohelden. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst eure Kommentare oder wenn ihr auch Fragen habt an uns, die ihr gerne stellen möchtet. Ja, freuen wir uns auf euch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Am Mikrofon waren für euch nicht nur die bezaubernde Ilka Grunewold, sondern auch der hervorragende Sören Bauer
und Titi Mierendorf.
Bis zum nächsten Mal.
Kilohelden, der Podcast. 2 Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tietje Mierendorf.